Herzlich willkommen bei Lokal und Laut, dem Broadcast mit Wein. Ein Ort für lokale Gäste und Geschichten, die das Leben schreibt, mit einer Prise Humor garniert mit unverschämter Ehrlichkeit. Ein Podcast mit René und Michi. Willkommen bei Lokal
und Laut.
Wir haben heute einen wunderbaren Gast, den Herrn Magister Stephanus Rützler. Servus.
Grüß euch.
Hallo.
Ich muss bei dir darf ich es mal, da hole ich jetzt wirklich gern mal aus. Also nicht nur, dass wir uns freuen, dass du da bist, du bist ein 89er Bäuer, hast Theologie und Religionspädagogik in Wien und Rom studiert, wurdest 2020 zum Priester geweiht und leitest seit 2023 die Stiftspfarre in Herzogenburg. Ich habe das jetzt natürlich im Internet ein bisschen recherchiert. Heißt jetzt Stadtpfarrer oder?
Ganz korrekt wäre eigentlich der Pfarrmoderator.
Pfarrmoderator, das war's.
Ja, hat aber eine moderate Stimme.
Ich weiß nicht, kriegt man das eigentlich in der Ausbildung mit, wenn man, habt ihr Sprachtraining?
Ja, schon, wobei das eher so diese Soft Skills sind, die du natürlich in jedem anderen Studium auch bekommen kannst.
Finde ich sehr cool, das klingt wirklich mal gut, weil bis jetzt da hat quasi die Technik noch nicht eingegriffen.
Aber ich muss kurz eingreifen, was nicht am Titel steht. Wenn man in Rom studiert hat, kann man dann automatisch Italienisch?
Automatisch geht's nicht, aber du brauchst es.
Okay.
Neben deiner seelsorgerlichen Aufgabe übernimmst du im Stift Herzogenburg viele wichtige Funktionen. Du bist unter anderem Zeremoniär, Kapitelsekretär, Generalsekretär der österreichischen Kongregation der Augustinerchorherren.
Das ist richtig.
Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, aber du bist ja auch ein ITler. Das ist ja etwas, wo man sagt, bringt das den Beruf eigentlich mit sich?
Ich würde sagen, das bringt die Jugend mit sich.
Ah, schau an, schau, da sind wir wieder. Jetzt geht es wieder auf die alten Herren. Ne?
Ja.
Ja, das haben wir jedes Mal.
89er Bäuer bin ich raus.
Ja, das haben wir beide raus.
Aber ihr wolltet ja nicht über euer Alter reden.
Richtig,
oder?
Wir wollten nicht über unser Alter reden.
Können wir in dem Fall auch nicht.
Was du auch machst, und das ist das, was mich fasziniert hat, du bist ja in der Rudolfiner Redoute Mitorganisator.
Ist auch richtig.
Nur, dass man jetzt da weiß, Rudolfiner Redoute ist, glaube ich, der letzte Ball in der Ballsaison in der Wiener Hofburg.
Das stimmt nicht ganz, es ist der vorletzte Ball.
Der vorletzte?
Ball. Die Rudolfiner Redoute ist immer am Rosenmontag und danach kommt am Faschingdienstag das Elmerkränzchen.
Aber ich kann sagen, ich kenne eine Bente, eventuell Zeit hätte zum Spielen, wenn auch noch Not am Mann wäre.
Beim Elmerkränzchen.
Lieber Stephanus, schön, dass du da bist. Wir freuen uns wirklich, dass du dir auch wirklich Zeit genommen hast. Wie schaut das Leben eines Pfarrers eigentlich aus?
Willst du das jetzt konkret über den Tagesablauf hören oder was so die Idee hinter dem Ganzen ist?
Na, die Idee dahinter.
Die Idee wäre, glaube ich, einfach zunächst einmal da zu sein. Für alles das, was für die Herzogenburgerinnen und Herzogenburger, für die Leute dann dagegen, für unsere Besucherinnen und Besucher im Stift, notwendig ist oder wo die seelsorglichen Beistand brauchen. Ganz allgemein, ganz breit mit allem, was da dazugehört.
Oder sagen wir, wie beginnt dein Morgen?
Also grundsätzlich das, was für uns, wo wir den Rahmen bekommen, damit die Sache funktioniert, ist das, was uns als Gemeinschaft eigentlich auch ausmacht. Mhm. Wir haben gemeinsame Gebete, wir haben gemeinsame Mahlzeiten. Im Endeffekt, wir sind eine Gemeinschaft, du kannst sagen, wie eine WG vielleicht sogar. Mhm. Und dieser Rahmen ist der, der dich dann auch freispielt, um für die Menschen da zu sein.
Bringt mich zur nächsten Frage. René, weißt du, was ein Chorherr ist?
Na, das wäre meine erste Frage gewesen und ich war jetzt überrascht über diese zwei Antworten, weil die beide nicht egoistisch waren. Wenn du jetzt gefragt hast, wie steht das aus, sage ich, ich stehe auf und trinke meinen Kaffee.
Ja, das wäre bei mir genau das Gleiche gewesen.
Das war sowas von uneigennützig. Ja. Wir sind einmal da für alle, die uns brauchen. Das war jetzt eigentlich eine sehr schöne Antwort, die mir jetzt sehr zum Nachdenken gebracht hat. Also für mich persönlich. Danke dafür.
Zurück zur Frage. Chorherren kennt man jetzt, glaube ich, einfach nicht so aus dem üblichen Sprachgebrauch.
Ist eine schwierige Unterscheidung. Es hat sich im österreichischen Sprachgebrauch ein bisschen etabliert, von den alten Ordenseinrichtungen als Stiften zu sprechen und das, was eher jüngere Gründungen sind, so 19. bis 20. Jahrhundert, als Kloster zu bezeichnen. Mhm. Aber alles, was wir heute als Stifte kennen, geht zurück auf das 10., 11., 12. Jahrhundert.
Also das, der Chorherr
hat nichts mit Singen zu tun.
Ich nehme es an.
Hat nichts mit Singen zu tun, geht aber, wenn man so will, auf die gleiche Wurzel zurück.
Okay.
Weil was tut man denn in einem Chor? Man singt gemeinsam. Und was machen wir? Wir beten gemeinsam, wir leben gemeinsam. Und das ist das Verbindende oder eigentlich diese Wurzel des Wortes Chor, wo halt eben das Singen übergeblieben ist. Aber bei uns heißt Chor eigentlich Chorgebet, sprich gemeinsames Gebet. Oder es gibt auch in der Kirche den Chorraum, den Raum für das gemeinsame Gebet. Und da steckt dieses Wort Chorherr auch drinnen. Okay. Also die, die irgendwo in einer Form von Gemeinschaft verbunden sind.
Ich habe was dazugelernt.
Mich würde interessieren, wenn du jetzt quasi nicht Theologie studiert hättest, wenn du nicht Priester geworden wärst, was wärst du dann geworden? Hat's da, oder warst du immer schon auf diesem Weg, dass du gesagt hast?
Also was ich heute wäre, weiß ich natürlich nicht, weil ich glaube, wir alle wissen, wie sich unsere Wege dann oft in völlig verworrene andere Entwicklungen verlaufen und wir das überhaupt nicht vorher so planen hätten können. Wenn es nicht das Theologiestudium geworden wäre, das kann ich dir schon sagen, dann hätte ich wahrscheinlich technische Mathematik studiert.
Das ist aber also,
das ist was ganz anderes.
Ich wollte gerade sagen. Das ist
hat auch mit Höheren zu tun. Ja.
Und wenn es mit der Matura nicht funktioniert hätte, dann wäre es wahrscheinlich die Elektrikerlehre geworden.
Mein Chef hat einmal gesagt, wirklich wortwörtlich, es gibt keinen depperten Elektriker.
Echt?
Ja, das hat er wirklich gesagt. Es gibt keinen depperten Elektriker.
Die waren das noch nicht oben. Aber zurück zur ersten Frage. Wann stehst du auf? Wann ist dein Tagesbeginn?
Also unser gemeinsamer Tagesbeginn ist mit dem Morgengebet um 6.30 Uhr.
Also schon ready. 6.30 Uhr ist schon.
6.30 Uhr in der Kirche mit dem Gebetbuch fix und fertig, startklar.
Jeden Tag?
Außer Sonntag. Weil am Sonntag jeder von uns hat am Sonntag irgendwo eine Messe. Wir betreuen ja als Stift, als Gemeinschaft mehr oder weniger alle Pfarren im unteren Traisental oder einen Großteil der Pfarren. Und da ist am Sonntagvormittag jeder im Einsatz. Und deswegen ist der Sonntagvormittag auch die Zeit, wo wir nicht mit einem gemeinsamen Gebet beginnen, sondern halt jeder in der Früh um 8, 9.15, 9.30, wie auch immer es ist, dann mit seiner ersten Heiligen Messe in den Tag startet.
Hast du das eigentlich gedacht, wie du gemeint hast, ich werde jetzt Pfarrer? Eigentlich irgendwann zum Frühaufsteher werden musst oder warst du immer schon Frühaufsteher?
Ich kann das eigentlich gar nicht so genau sagen, weil es bei mir phasenweise ist. Also ich sage es immer ganz gern so, ich bin eigentlich ein Tagesrandzeitenarbeiter. Also völlig unbrauchbar bin ich normalerweise rund um die Mittagszeit. Aber ich kann früh aufstehen und in der Früh schon arbeiten, wenn es notwendig ist. Und ich kann, wenn es ist, auch bis um Mitternacht 1, 2 in der Früh arbeiten. Aber um die Mittagszeit, dieser, wie man so gern sagt, der Mittagsdämon, der fährt dann furchtbar ein.
Okay. Aber das kennen wir alle.
Aber ich kann nicht sagen, ich bin pauschaler Frühaufsteher oder pauschal ein Nachtschwärmer.
Glaube ich, auch unsere Zuhörer sicher nicht wissen, ist, wie die Tagesabläufe sind, wenn man sagt, einen wirklichen Tagesablauf.
Ja, genau. Aber dieser Tagesablauf, genau der baut dir eigentlich den Rahmen innerhalb dieses Rahmens, du dich dann frei bewegen kannst und eben da sein kannst für das, was deine eigentliche Aufgabe ist. Weil du dich auch innerhalb dieses Rahmens verankern kannst, weil du innerhalb dieses Rahmens auch so weit eine Struktur bekommst, dass du die restliche Zeit im Kopf davon frei hast. Der Rahmen ist bei uns, wir haben in der Früh gemeinsames Gebet, dann Frühmesse, Frühstück, zum Mittag gemeinsames Gebet, dann Mittagessen, am Abend gemeinsames Gebet, Abendessen. Und dieser Rahmen wird dir auch zur Verfügung gestellt. Also ich bin in einer absoluten Luxussituation. Ich muss mir keine Gedanken darüber machen, dass der Kühlschrank bei uns im Speisesaal voll ist.
Das war mein Luxus das letzte Mal beim Bundesheer.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Also ich kann mich auch noch erinnern, so das letzte Mal das Bundesheer. Okay, ich kriege jetzt da wirklich einen fürchterlich bösen Blick. Nein.
Liebe Menschen da draußen, die Irmi, nicht die Pfarrersköchin, sondern die Pfarrsekretärin, ist heute wieder mit uns.
Unser Regulativ.
Genau, die möchte kurz was sagen, weil der Kühlschrank auch bei ihr zu Hause voll ist.
Bei uns ist noch nie jemand verhungert.
Naja, ich schaue schon ein bisschen verhungert aus. Ich sage jetzt nichts mehr dazu.
Okay, das Regulativ hat gesprochen.
Ich sage da nichts dazu.
Und geschaut.
Lieber Stephanus, und jetzt kommt's. Warum Stephanus? Es ist ja nicht dein Geburtsname.
Das ist richtig, das ist mein Ordensname.
Ja.
Und das hat bei uns eine gute Tradition, dass eigentlich jeder, der ins Stift kommt, einen neuen Namen bekommt. Und man kann das eigentlich so beschreiben, du beginnst einen neuen Lebensabschnitt und der Lebensabschnitt wird durch den Namen auch sichtbar. Und im Endeffekt ein Gedanke, auf den mich meine Schwester gebracht hat, wenn du heiratest, ist es ja nichts anderes. Dann wechselst du zwar den Nachnamen, aber es ist auch, es wird eine neue Form von Miteinander sichtbar. Die beiden, die da heiraten, haben jetzt dann in der klassischen Vorstellung, ich weiß schon, dass es heute manche auch anderes machen, die beiden haben jetzt einen gemeinsamen Weg vor sich und den Weg gehen sie, indem sie den gleichen Namen auch führen. Und bei uns ist es auch so, ich komme und bekomme einen Namen, der mich auf eine besondere Art und Weise mit dem Kloster verbindet. Bei mir ganz konkret, ich bin eingetreten in das Stift im Jahr 2013 und wir haben in Herzogenburg 2014 das 1000-Jahr-Jubiläum der Pfarre gefeiert.
Das ist ein Wahnsinn, 1000 Jahre, das müssen Sie sich mal vorstellen.
1000 Jahre Pfarre Herzogenburg. Schon im Blick ein bisschen auf das hin, habe ich von unserem damaligen Ordensoberin, vom Propst Maximilian, der ja in Herzogenburg auch gut bekannt ist, den Namen unseres Pfarrpatrons bekommen. Unser Pfarrpatron ist der heilige Stephanus. Und in dieser Situation, wo klar war, dieses erste Jahr, dieses, man nennt es Noviziat, also dieses Jahr, in dem man so wirklich schaut, passe ich zur Gemeinschaft, die Gemeinschaft auch schaut, passt er zu uns, passen wir zu ihm. In dem Jahr soll ich besonders begleitet sein durch den Heiligen, der schon seit über 1000 Jahren die Pfarre Herzogenburg begleitet. Und so vermute ich, ich habe den Herrn Prälaten nie gefragt, ob das wirklich dann der Grund war, aber es passt irgendwie zusammen. Aber so vermute ich das, das war eine dieser Überlegungen, warum er mir den Namen gegeben hat. Und ja, er hat mir den Namen wirklich gegeben. Ich habe ihn auch vorher nicht gewusst.
Das eine schöne Ehre. Schon. Also bin Gott richtig gerührt.
Ja, also meine nächste Frage eigentlich wäre gewesen, darf man sich das aussuchen oder wird der verliehen? Aber du hast mir das eh schon vorweggenommen.
Wir haben natürlich schon vorher darüber gesprochen.
Okay.
Aber die endgültige Entscheidung, die ist dann beim Propst gelegen.
Mir wäre vorher eigentlich, wenn ich gehört habe, 1000 Jahre, habe ich gesagt, René, fast so alt wie du.
Ja. Also, da hätte ich gesagt, richtig, und du hättest mir dann 1000 Jahre Wein angestoßen. Denn wir laden ja unsere Gäste ein und der Herr Pfarrer hat uns heute den Messwein mitgebracht.
Dafür sind wir sehr, sehr dankbar.
Also heute nicht den Rethaler Wein mit dem Tierdi-Jubiläumsgetränk, sondern heute stoßen wir an mit einem, welchen Wein, lieber Herr Pfarrer?
Das ist ein grüner Veltliner vom Stiftsweingut Herzogenburg, unser Messwein.
Lieber Prost. Stephanus, Prost, zum Wohl, vielen Dank.
Zum Wohl.
Klingt gleich ganz anders.
Ich liebe dieses Geräusch.
Aber das ist irgendwie wie Kirchenglocken.
Kirchenglocken im Gaumen.
Das ist eine mehr gescheite Ansage. René hat ja vorher auch im Vorfeld im Gespräch auch sehr viel von seinem Glauben und alles erzählt, wie er dazu gekommen ist. Gibt es ja auch ganz nette Geschichten. Werden wir vielleicht irgendwann einmal aufgreifen.
So wie mit der Vespa.
Ja, genau. Das ist auch eine Glaubensfrage.
Auf alle Fälle.
Ich finde, also jetzt ehrlich, aber du hast da gerade zwar, darf man es jetzt schon sagen?
Naja.
Okay, dann
rede ich. Das Vespa-Thema kommt später.
Nein, ich rede von den Reiskocher, aber mehr sage ich jetzt niemand dazu.
Nein, nicht. Herr Pfarrer, fahren Sie Motorrad?
Ja.
Vespa?
Leider nein.
Okay. Könnte sein, ich kenne eine gute Firma.
Du, vielleicht bekehren wir noch.
Ich kenne auch ein paar Vespa-Fahrer also. Und innen.
Sind aber alle ganz liebe Menschen.
Ja, geht. Stephanus, wann war bei dir dieser Punkt, dass du sagst, für mich wird es mehr?
Also den Punkt, wo es irgendwie mehr oder spannender wird, den kann ich dir schon beantworten. Ob das erste Mal war, weiß ich nicht mehr. Ich meine, ich komme aus einer klassisch katholisch sozialisierten Familie, war natürlich Ministrant in meiner Schulzeit. Ob da je irgendwo ein Gedanke in diese Richtung war, gut möglich, aber weiß ich nicht mehr. Was dann für mich auf jeden Fall spannend war, ein Detail, das du aus meiner Biografie nicht herausgefunden oder zumindest nicht erwähnt hast, ich war nach der Matura für ein Jahr in Australien und war dort auf Schüleraustausch und habe dort eine Form von Christentum kennengelernt, die irgendwie ganz anders ist als bei uns. Ich würde sagen, viel, viel entspannter, viel unkomplizierter, viel, viel normaler. Also bei uns hat man ja manchmal das Gefühl, die Leute trauen sich nicht, über den Glauben zu reden. Und wenn man irgendwo in der Öffentlichkeit das Wort Jesus Christus fallen lässt, gehört ihr als Pfarrer tun wir da leichter, aber wenn das wer andere tut, dann schaut gleich jeder mal geschreckt. Und dann weiß man nicht, hat er das jetzt ernst gemeint oder ist das ein Witz oder versucht er einen blöden Schmäh zu machen. In Australien war das ganz normal. Also so wie jemand anderer über den Wein redet oder so wie sonst irgendjemand, weiß nicht, über irgendein anderes Thema redet, gehört genauso das Thema Glaube dort dazu und man sagt das, man spricht das ganz offen an. Und das habe ich so bei uns vorher nicht gekannt. Und das war für mich eigentlich der Punkt, wo ich dann nur mal ganz allgemein gesagt habe, ich möchte über das mehr wissen. Und ich bin ja eigentlich nach Australien runtergegangen, eben schon mit der Matura in der Tasche und habe mir gedacht, passt, jetzt mache ich das eine Jahr, jetzt lerne ich Englisch, jetzt sammle ich einen Haufen coole Erfahrungen. War dann auch so.
Du warst ja dort auch in der Schule.
Ich war dort auch in der Schule. Es war ein Schüleraustauschprogramm und es hat sich halt bei mir aus verschiedenen Begleitumständen heraus so ergeben, dass ich dieses Jahr eben nicht während der Schulzeit gemacht habe, sondern dass ich quasi ein weiteres Schuljahr nach der Matura angehängt habe.
Ah, okay. Das habe ich nicht gewusst.
Ja, für mich war es von Vorteil, weil ich dadurch total frei und total flexibel war. Ich habe dort Sachen ausprobieren können, wo ich mich vielleicht nicht drüber traut hätte, wenn ich gewusst habe, ich muss nachher noch ein Jahr in die Schule gehen, muss dann eine Matura machen. Man kennt ja so taktische Überlegungen. Du gehst für ein Jahr weg und denkst dir, okay, ich komme zurück und muss Französisch Matura machen, deswegen wähle ich auch das Fach Französisch im Ausland, damit ich nicht komplett rauskomme.
Ja.
So Sachen waren, so Überlegungen waren für mich eigentlich komplett egal. Ich habe gewusst, ich habe die Matura, egal was in die Matura, ich kann nachher studieren gehen.
Hast du zu dem Zeitpunkt aber schon gewusst, was du studieren willst oder ist das wirklich dann erst in Australien gekommen?
Nein, ich war völlig überzeugt, wie ich hinuntergegangen bin, dass ich zurückkomme und technische Mathematik studieren werde.
Lustig.
Ich kann da fasziniert zuhören. bin einmal draußen mit den Fragen.
Ich find das großartig, dass du einmal ruhig bist, weil im Endeffekt war ich schon gekommen, ja, da war ich auch schon und dort und da und da und dort.
Womöglich, aber Australien ist nicht dabei und das, was der Pfarrer gerade sagt, ist so, das holt mich gerade so ab.
Entschuldige, dass wir dich unterbrochen haben, aber...
Nämlich auch mit dieser Lockerheit, wie du es erzählt hast.
Ja, ja.
Und auch mit dieser Vorgeschichte, ja, fahre ich halt runter und dann mache ich Mathematik und das studiere ich dann und irgendwie kommt es anders als gedacht und auf einmal zack, brack.
Genau. Und für mich war es eben das, ich habe in dem Jahr dort unten Schulkollegen, Klassenkollegen kennengelernt, junge, wenn man so will, überzeugte Christen, die ihr Christentum, ihren Glauben sowas von locker, selbstverständlich und offen gelebt haben, dass für mich eigentlich nur die Frage im Raum gestanden ist, was begeistert die, was machen die da und über das möchte ich mehr wissen.
Aber hast du dieses Interesse und diese Faszination dann mitnehmen können und kannst du das heute in deinen Alltag noch mit einbringen? Oder ist dann doch die Barriere zwischen Australien und Österreich oder sag in dem Fall Europa doch eine größere, dass du einer anderen Ideologie folgen musst, kannst, sollst?
Also ich versuche es mitzunehmen. Ob es mir gelingt oder nicht, weiß ich nicht. Das musst du vielleicht meine sonntäglichen Kirchbesucher fragen. Aber ich glaube schon, dass in meinen Predigten das als Thema noch irgendwie durchkommt, dass ich einfach diesen normalen, natürlichen Zugang zum Glauben auch versucht zu vermitteln. Ich weiß jetzt nicht, ob das in Amerika überall so ist, ob du das in deinen Amerika-Aufenthalten so auch erlebt hast, aber mir kommt vor, dass da eben der europäische Zugang zum Glauben manchmal ein bisschen verkrampft ist. Und was ich versuche, ist das aufzubrechen oder da einfach das zu vermitteln, hey Leute, das gehört dazu, das ist was ganz was Normales, das ist was Natürliches und Freundschaft mit Jesus Christus ist so wie eine Freundschaft mit der Irmi, mit Michi, mit dem René.
Ja. Also kenne ich aus Amerika und wurscht, ob das ein Baptist ist oder ein Mormon. Also, es ist so breit gefächert und das Füllhorn so weit offen, das was einfach und unten kommt das Gleiche raus. Und das ist, glaube ich, das Schöne. Und wie du sagst, in Österreich, / Europa manchmal ein bisschen verkrampfter.
Aber wann ist das genau passiert? Kann man das eigentlich sagen?
Das Verkrampfte?
Ja, das Verkrampfte. Ich meine, Österreich war ja eigentlich, also Österreich, sage ich jetzt auch Europa, war ja in dem Sinn immer eher christlich orientiert. Wann haben wir eigentlich...
Ich kann das nicht sagen. Ich weiß, ja, meinen halt. Zugang damals in der ersten Volksschule, das war der Pfarrer Beham in Obergrafendorf. Ich bin immer sein Fan, obwohl er jetzt wahrscheinlich von einer Wolke runtersinkt. Und er war der Grund, warum ich im Kirchenchor und im Ministrantentum gelandet bin. Und da bin ich nur immer dankbar und ich erinnere mich gern daran. Aber wann dieser Spalt gekommen ist, da war ich draußen, weil ich war immer überzeugter Christ. Aber würdest du, wenn du könntest, was anders machen? Neue Wege gehen, neuen Input bringen? Oder ist das da eine Frage, die grundlegend nicht am Platz jetzt da?
Na, ich würde es vielleicht anders sagen. Wir versuchen oder ich versuche an dem Ort, wo ich bin, das Beste zu geben.
Schön.
So eine schöne Antwort. Ja. Gefällt mir auch gut. Du, kommen wir zum nächsten, weil das ist ja was mich wirklich, wir haben über die Korin schon gesprochen, wo es herkommt, das wissen wir mittlerweile. Du hast ja dann angefangen, Theologie zu studieren.
Mhm.
Das ist ja, glaube ich, so dieser, in Wien, genau, das ist so dieser erste Weg, dass man auch mit seinem Glauben dann, glaube ich, konkreter wird.
Genau, und das war es bei mir eigentlich im ersten Moment. Ich habe überhaupt nicht gewusst, was ich damit werden, was ich damit will eigentlich. Es war rein dieses Interesse. Dieses, da gibt es Leute, die sind von dem überzeugt, ich möchte mehr von dem wissen. Und dann kommt der obergescheite österreichische Maturant nach Australien und sagt, wie kann ich mehr von dem wissen? Nein, indem ich studiere.
Wunderbar.
Macht man sich da schon Gedanken über die Zukunft finanzieller Seite, dass man sagt, wie bin ich dann angesichert? Wie kann ich das finanzieren? Weil das immer ein Thema ist oder so eine Thematik, die ja viele...
Ich hatte das ganz große Glück, dass meine Eltern gesagt haben, wir wollen, dass du eine gescheite Ausbildung machst. Und es ist uns egal, was du machst, aber das, was du machst, das machst du ordentlich und das machst du gut. Und deswegen haben meine Eltern eigentlich von Anfang an gesagt, wir wollen auch nicht, dass du einen Job neben dem Studium dir suchst, sondern wenn du studierst, dann bist du Student und da tragen wir dich auch durch, aber mach das, was du machst, ordentlich. Und deswegen war im ersten Moment diese Frage mit, was mache ich dann einmal daraus, gar nicht so sehr prägend.
Okay.
Sondern das war wirklich dieses... Mir interessiert das und darum mache ich das jetzt und darum ziehe ich das jetzt durch.
Liebe Eltern, vielen Dank und an die anderen Eltern, nehmt sich ein Beispiel, so macht man es richtig.
Mama, Papa, danke.
Ist aber, kommt trotzdem zu meiner Frage, auf die ich eigentlich hinaus wollte. Wir haben jetzt Australien, du hast angefangen zu studieren. Du warst in deiner Studienzeit dann in Rom.
Ja, das war dann nach dem ersten Studienabschnitt.
Ja.
Das war dann dieses klassische Fernwehfieber, wenn man so will. Wer einmal im Ausland ist, geht wieder weg.
Bist du mit einem italienischen Vorwissen dorthin gegangen oder hast du in Rom Italienisch gelernt? So diese, ich fahre da jetzt runter, wurscht, ich kann mich ein bisschen verständigen, ich werde schon lernen. Oder war das so, man bereitet sich schon auf dieses Studium da unten vor? Braucht man Italienisch, um Theologie zu studieren?
Nein, brauchst du nicht.
Okay.
Und oder lernt man Italienisch, um Papst zu werden?
Ich glaube, um Papst zu werden, musst du, glaube ich, alle Sprachen kennen. Und ich glaube, die Päpste, wenn ich mich jetzt durcherinnern kann, ich glaube, die sprechen alle 7, 8, 9, 10 Sprachen.
Ich glaube, das ergibt sich einfach von dem, wenn du schaust, wer die Papstwähler sind. Das sind alles Kardinäle. Als Kardinal bist du grundsätzlich einmal in deiner Heimatdiözese irgendwo verankert, aber hast immer auch schon, während du daheim noch Bischof bist, schon Aufgaben in Rom und damit nimmst du das einfach mit. Ich habe jetzt erst vor kurzem ein Interview gelesen mit dem Kardinal Kasper, der jetzt, ich glaube, seinen 90er oder so feiert und der erzählt hat, ja, er war Bischof in Deutschland irgendwo, ganz ein junger Bischof und wurde dann angerufen oder wurde zum Nuntius zitiert und der hat gesagt, ja, Papst Johannes Paul II. Möchte, dass du nach Rom gehst und dort ein neues Sekretariat oder so leitest. Der hat dem Papst, schreibt in dem Interview einen langen Brief geschrieben und gesagt, das geht aus dem Grund, nicht aus dem Grund, aus dem Grund, aus dem Grund. Unter anderem, ich kann kein Wort Italienisch. Und daraufhin hat er einen Brief zurückbekommen, in dem stand, weiß ich, ich will trotzdem, dass du es machst.
Cool. Der wird aber trotzdem, was ist denn Nuntius?
Ein Nuntius ist der Botschafter des Papstes
in einem Land. Siehst du, wieder was gelernt.
Hätte ich gewusst.
Hast mich wirklich?
Ja.
Alles frage ich dich nicht. Okay. Also du bist zwar meine allwissende Müllhalde, aber...
Heute nicht.
Heute nicht.
Aber meine Frage an Herrn Stephanus, wie viele Sprachen sprichst du?
Lebende oder Tote?
Beides. Latein lassen wir weg.
Deutsch, Dialekt, Englisch, Italienisch, das war es eigentlich. Und dann kommt natürlich nur dazu Griechisch, Latein und Hebräisch.
Wirklich?
Das war es und dann kommt dazu.
Ich wollte gerade sagen, ich meine, Griechisch ist jetzt nicht unbedingt eine tote Sprache, aber...
Also Altgriechisch.
Okay, Altgriechisch, ja.
Altgriechisch, du kannst mit Altgriechisch jetzt kein Bier bestellen da unten.
Naja, probieren kann man es. Die Frage ist, was kriegt man?
Ich habe es noch nicht ausprobiert.
Ich wollte gerade sagen, du musst immer vorsichtig sein. Wahrscheinlich wirst du den Einzigen, der es versteht. Das kann ja durchaus passieren. Gehen wir den Weg einfach weiter. Wir haben in Rom studiert, also nicht wir, sondern du.
Sprechen 7 Sprachen.
Wie ist es als Student in Rom? Es ist nicht die Wiege, aber trotzdem, glaube ich, der wichtigste Ort der katholischen Kirche.
Du studierst Theologie im Herzen der Weltkirche.
Genau.
Und genau das ist es auch. Und das ist ja das, was das Studium dazu cool macht. Die Sache ist unglaublich unmittelbar, unglaublich direkt. Es ist ja in Rom so, dass jeden Mittwochvormittag Papstaudienz ist. Mhm. Da kommen 50, 60, 100.000 Leute am Petersplatz. Am Vormittag, der Papst fährt mit dem Papamobil durch die Reihen, alle jubeln, alle winken ihm zu. Und es gibt auch immer eine kurze Ansprache. Und zu der Zeit, wo ich unten war, war gerade noch Benedikt der 16. Papst und der war ja zuvor Theologieprofessor. Und bei dem waren diese Ansprachen wirklich wie kleine Vorlesungen. Der hat da ganze Predigtreihen eigentlich entwickelt. Der hat einmal 5 Wochen lang nur über den heiligen Augustinus gesprochen und das war eingebettet in ein gesamtes Jahr, wo er ein Jahr lang über die Kirchenväter gesprochen hat. Immer so in 20-Minuten-Häppchen, Woche für Woche. Das ist dann später sogar als Buch publiziert worden. Mhm. Aber diese Dinge bekommt man auch mit als Student. Und zwar bis zu dem, dass der Professor auf der Uni am nächsten Tag in die Vorlesung einfließen hat lassen. Ja, und übrigens genauso, wie der Heilige Vater gestern am Petersplatz gesagt hat. Das heißt, wir waren auch als Studenten gut beraten, dass wir zumindest am Abend kurz schauen, was hat er denn eigentlich heute gesagt, auch wenn man natürlich als Student nicht die Zeit hat, jeden Mittwochvormittag am Petersplatz zu sein. Also man lebt da wirklich am Puls der Weltkirche und man kriegt es auch mit, was sich alles tut und man weiß, welche Bischofskonferenz jetzt gerade wieder in Rom ist oder was wo in der Weltkirche für irgendein Fest gefeiert wird. Mhm. Und ich meine, ich habe ja gewohnt, ganz in der Nähe der Piazza Navona, ich habe ein unglaubliches Glück gehabt mit der Studenten-WG, wo ich war, Viertelstunde in die eine Richtung auf die Uni, Viertelstunde in die andere Richtung am Petersplatz. Ich war wirklich mittendrin.
Interessiert es mich trotzdem, wie ist das Nachtleben in Rom als Student?
Also in dem Haus, wo wir gewohnt haben, gab es eine Bar. Die hat jeden Tag um 2 zugemacht. Dann sind die Leute noch bis um 3 heraußen gestanden. Die haben alles in Glasflaschen ausgeschenkt und pünktlich jeden Tag um 6 in der Früh, auch am Sonntag, ist die Müllabfuhr gekommen und hat den Glasmüll abgeholt.
Also es gibt auch das Studentenleben, also die Theologen wissen zu feiern.
Wann sein muss, ja.
Wann sein muss, okay.
Und da gibt es auch ein Regulat. So wie du sagst, morgen 6.30 Uhr wieder euer Beet miteinander. Das heißt, egal wie lange wir heute unseren Podcast machen, weißt du jetzt schon, du stehst um 5.45 Uhr auf, 6 ist Zähneputzen, aber 6.30 Uhr ist die Gemeinschaft für das Morgengebet.
Versuch's. Es gibt natürlich Tage, wo ich es nicht schaffe. Auch das gehört einmal dazu, dass es irgendwann mal in den Tag gibt, wo ich sage, heute geht es einfach nicht.
Okay.
Aber grundsätzlich, dass ich mir irgendwo bewusst am Vorabend schon denke, na, jetzt gehe ich fort und jetzt schalte ich schon einmal prophylaktisch den Wecker aus. Das tue ich eigentlich nicht.
Okay. Sehr logisch. Ja, so habe ich auch gesagt. Ich bin der Erste, der einen Wecker antrat. Wo ich sage, Leute, nein, danke.
Ich der Zweite.
Ja, gerade wenn wir zwar zusammen sind, danke. Ja.
Es ist sicher, dass das Wollen und diese Entscheidung, also man entscheidet sich ja bewusst dafür. Und ich glaube, das ist ja der Grund, warum es funktionieren kann. Weil es eben nichts Erzwungenes ist, sondern weil du wirklich sagst, ja, ich will das. Und weil du lang genug Zeit hast zum Überlegen. Der normale Weg ins Ordensleben hinein läuft ja so. Interessierst dich mal für die Gemeinschaft, wenn die dich schon davor ein bisschen kennen, weil man irgendwie vorher schon oft zu Gast war, kann man vielleicht direkt in dieses erste Probejahr in das Noviziat einsteigen, sonst kommt es davor, sonst gibt es davor noch eine längere Probezeit. Aber mit diesem Probejahr, mit dem Noviziat, das beginnt in dem Moment, wo du das Ordensgewand und den Ordensnamen bekommst. Und dann gibt es ein Jahr Zeit und in diesem einen Jahr schaut sich die Gemeinschaft dich an und schaust du dir die Gemeinschaft an. Und nach diesem und in dieses eine Jahr kann auch jederzeit von beiden Seiten beendet werden. Ich kann in dem Jahr jederzeit sagen, danke, ich habe gemerkt, das ist nichts, wieder schauen. Und die Gemeinschaft kann auch sagen, du, das funktioniert nicht, das war's.
War für dich nie ein Thema, nie ein Funke an Nicht-Glauben, dass du für dich das so abwägen hättest können, dass du, ich schwanke.
Naja, diese Zeiten der Zweifel gibt es und ich glaube, die sind durchaus sinnvoll, weil du ja aus jeder Prüfung gestärkt hervorgehst. Aber nie so, dass ich quasi so an der Kippe gewesen wäre mit, jetzt schmeiße ich das Ganze hin.
Okay.
Das nicht, aber so ein grundsätzliches Überlegen mit, ist das jetzt der richtige Ort, war das so gescheit, wie ich das angegangen bin, das natürlich. Aber um das von vorher noch abzuschließen, also es ist dieses eine Jahr, dann legst du einmal deine ersten Gelübde, deine erste Profess ab auf 3 Jahre, dann bist du insgesamt schon 4 Jahre dort dabei. Und dann kommt das erste Mal die Frage, will ich jetzt, dass das der Weg für mein ganzes Leben wird? Also lege ich dann diese ewige Profess, die ewigen Gelübde auf mein ganzes Leben ab oder nicht? Und selbst zu dem Zeitpunkt könnte ich auch die zeitlichen Gelübde noch einmal verlängern, wenn ich mir noch nicht ganz sicher bin.
Mit wem besprichst du das? Oder mit wem hast du das besprochen? Weil das ist ja nicht, was du mit dir selber ausmachst, sondern ich nehme an, du hast ja auch einen, wie gesagt, einen Mentor bei euch dazu oder einen Mitbruder, der dich da auch vielleicht führt in die Richtung hin.
Es gibt einen Novizenmeister und später dann heißt das Klerikermagister, mit dem man so Dinge bespricht. Aber das ist zugleich irgendwie sowas wie der Vorgesetzte. Und gleichzeitig gibt es bei uns die ganz starke Empfehlung, dass jeder von uns sich einen geistlichen Begleiter sucht. Mhm. Das ist ein Priester, der nicht zum Orden gehört, mit dem er sonst gar nichts zu tun hat. Auch mein geistlicher Begleiter ist jemand, ich würde gar nicht sagen, dass ich mit ihm freundschaftlich verbunden bin. Ich sehe den sonst nicht, ich treffe mich sonst auch mit dem nicht. Aber ich bin zwischen einmal im Monat und alle 6 Wochen einmal bei ihm zu einem Gespräch, wo genau Zeit ist, um über so Dinge zu reden und gemeinsam auf das Leben zu schauen und gemeinsam auch solche Fragen durchzudenken.
Aber man hat dreimal die Chance, sich bewusst zu werden, diesen Weg zu gehen. Man könnte dreimal die Notbremse in dem Zug, der fährt, ziehen.
Ja, und es würde nicht einmal als Notbremse rüberkommen, weil ich muss nicht sagen, halt, stopp, sondern wenn ich nach diesen 3 Jahren zeitlicher Profess einfach nicht die ewige Profess ablege, dann braucht es kein besonderes Verfahren. Dann läuft das aus, weil ich habe auf 3 Jahre versprochen, in der Gemeinschaft zu bleiben. Und dann sind die 3 Jahre vorbei und das war's. Und dann gehe ich wieder.
Ich habe jetzt wieder was Neues gelernt.
Ja, ich lerne immer wieder neu dazu. Ich finde das trotzdem. Aber wir sind ein Stück wieder, immer wieder ein bisschen drüber gesprungen, was mich interessiert. Und das interessiert mich wirklich. Du bist ein gebürtiger Losdorfer.
Ja.
Jetzt hast du, glaube ich, Melk ist ja relativ nah. Mhm. Und dann gibt es das Stift Herzogenburg. Wie ist die Entscheidung gefallen, zu sagen, ich wäre Augustiner Chorherr?
Also ich glaube, das wird vielleicht ein bisschen klar von dem, was ich vorher erzählt habe, wie das mit meiner Biografie war, dass ja das ganze Thema Ordensleben erst relativ spät gekommen ist. Mhm. Zu einem Zeitpunkt, wo ich schon nimmer mehr sehr viel Kontakt nach Melk gehabt habe. Ich bin ja dort in die Schule gegangen, habe dann maturiert, war dann ein Jahr in Australien, war dann in Wien zum Studieren. Da war das alles noch kein Thema. Bin dann nach Rom gegangen und erst in dem Jahr, wo ich in Rom war, ist das langsam ein Thema geworden. Und zu dem Zeitpunkt, also von Rom ist Melk ungefähr gleich weit weg wie Herzogenburg.
Ich habe das jetzt vielleicht mit Melk falsch, also wenn man jetzt wirklich sagt, es gibt die Jesuiten, es gibt ja so viele. Wie entscheidet man sich, welcher Orden für mich der richtige ist?
Bei mir war es so, dass ich konkret schon einige jetzige Mitbrüder aus Herzogenburg damals schon gekannt habe, weil du ja als Theologiestudent schon auch irgendwo ein nahe Verhältnis zu religiösen Gemeinschaften. Also wenn du Theologie nicht nur studierst, aus der reinen Beobachterperspektive, aus der reinen wissenschaftlichen Perspektive, sondern versuchst auch das Ganze zu leben, dann wirst du irgendwann einen Anschluss an Gemeinschaften, an Pfarrgemeinden, an wie auch immer, irgendwo an dieses Religiöse suchen. Und da habe ich Herzogenburg schon kennengelernt. Damals über jetzige Mitbrüder, die damals schon Freunde von mir waren.
Gibt es diesen Weg, der da vorgefertigt ist, dass man sagt, man rutscht da schon ein bisschen hinein oder schaut man sich dann doch andere auch an und sagt, sind das eigentlich Werte, die da mehr mir entsprechen oder da mehr?
Ich glaube, man überlegt grundsätzlich schon ein bisschen, aber es kommt dann ganz viel auch dazu mit, das ergibt sie irgendwie. Also wenn ich mir den Vergleich erlauben darf, wenn du dich verliebst, dann schaust du ja auch nicht, ob vielleicht nicht doch in den nächsten 2 Wochen nur irgendwer anderer daherkommt und dann sagst du erst, ja, das mache ich fix.
War das ein guter Vergleich?
Und ist der Kühlschrank voll?
Siehst du, das sollte man eigentlich vorher schauen, ob der Kühlschrank voll ist.
Kleiner Tipp für alle da draußen. Noch Suchenden.
Schaut, ob der Kühlschrank voll ist.
Also, aber ich höre gerade raus, so für mich jetzt persönlich, ich bin gerade richtig abgeholt. Es ist nie zu spät, so einen Weg einzuschlagen.
Das stimmt.
Weißt du, wer war der Älteste, der bei euch eingetreten ist? Weil du warst ja sehr jung.
Nein, würde ich jetzt gar nicht so sagen. Unser jetziger Propst, der Propst Petrus, ist mit 18, wenn ich das richtig im Kopf habe, ins Kloster eingetreten. Und ich habe ja davor schon studiert und alles. Ich war ja, ich glaube, ich war 25 oder so.
Naja, ist trotzdem jung, oder?
Ja, ist jetzt nicht unbedingt der Alter, aber es ist sicher nicht das Jüngstmögliche.
Wie wird die Familie darauf reagiert? Wie du wirklich heimgekommen bist und sagst, jetzt wird es die ewige Professur?
Also wenn es die ewige Professur geworden wäre, war das schon was Cooles gewesen, aber bis zur Habilitation habe ich es leider nie geschafft.
Du bist halt Priester geworden.
Ah, nein, Entschuldige, das war jetzt ganz blöd. Ja. Das Ding heißt ewige Profess.
Profess, das war's.
Und die Professur ist das, was du machst, wenn du Uniprofessor bist.
Ja, ja, okay. Vielleicht wirst du Uniprofessor, schauen wir mal.
Also zu dem Zeitpunkt, als klar war, das geht Richtung ewige Profess, war ja die Familie schon, also da war ich ja schon 4 Jahre lang auf dem Weg. Darf man nicht vergessen. Mhm. Spannender war sicher der Zeitpunkt, wo ich das erste Mal gesagt habe, das ist ein Weg, der mich grundsätzlich interessiert. Und das ist ein Weg, über den ich nachdenke. Also eigentlich dieser Moment, wo ich gerade in Rom studiert habe und in Rom überlegt habe, soll ich, wenn ich jetzt zurückkomme von Rom, in das Stift Herzogenburg eintreten oder nicht. Und da war das natürlich für die Eltern eine Herausforderung. Sehr ganz klar, es ist jetzt nicht unbedingt der Weg, mit dem man rechnet, dass ein Kind das geht. Wir haben dann lange darüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob sie ab dem ersten Moment so Feuer und Flamme dafür waren, aber sie haben eigentlich genau das gemacht, was sie auch davor schon im Studium immer gemacht haben. Sie haben immer gesagt, egal was du tust, wir unterstützen dich dabei. Und jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass sie das gut finden, was ich mache und dass das auch für sie absolut passt. Also selbst wenn das vielleicht ein bisschen gedauert hat, das weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall so, wie es jetzt ist, gut und es ist auch für sie eine Sache, was auch für sie gut passt. Sie kommen immer wieder gerne auch nach Herzogenburg in die Messe, sind eigentlich wirkliche Freunde auch der Gemeinschaft geworden, auch meine Schwester mit ihrem Mann. Also ich würde sagen, das passt wirklich.
Okay. Ich habe auch eine Frage, weil Beruf und Berufung, ich sage immer, der Beruf ist für mich die Berufung geworden, in dem, was ich täglich tue und tun darf, in dem Schaffen der Musik und dieser räumlichen Kunst Freude zu schenken. Wann ist für dich die Berufung so für dich persönlich in den Vordergrund gekommen? Oder was bedeutet die Berufung für dich?
Ich glaube, du hast das schon ganz schön eingeleitet mit dem, was du jetzt über Musik und so gesagt hast, weil man über Berufung auf 2 Ebenen nachdenken kann. Einmal ganz allgemein Berufung, eben, ich finde das, was meine Aufgabe ist, das, wo ich das Gefühl habe, da bin ich jetzt am richtigen Platz. Das ist sicher ganz allgemeine Form von Berufung und stimme dir völlig zu, wenn du sagst, du hast das jetzt mit der Musik gefunden. Das ist diese Form, da kann einer seine Berufung finden in der Musik, im Malen, auch im Rennautofahren, wenn es ist. Und dann gibt es über das drüber noch das Thema der christlichen Berufung. Und da kommt dann stärker zum Ausdruck, dass in dem Wort Berufung auch das Wort Ruf drinnen steckt. Und dass wir im christlichen Glauben sagen, jeder Mensch ist von Jesus Christus gerufen. Und ist gerufen, irgendwie auf irgendeine Art und Weise in der Welt Zeugnis für Jesus Christus abzulegen. Was auch immer das konkret heißt. Das kann ich machen als Priester, das kann ich machen als Ordensmann, das kann ich als Eheleute genauso machen. Aber christliche Berufung ist dann zu schauen, was ist das, was Jesus eigentlich jetzt von mir will und wie kann ich das umsetzen? Egal, was ich mache, um Geld zu verdienen. Und diese zweite Form der Berufung, das ist, glaube ich, die, auf die wir als Christen ganz stark schauen sollen, weil im Endeffekt braucht es Christen überall, in jedem Beruf. Weil das was ist, was ganz von innen herkommt. Und was mir da einfach wahnsinnig gut gefällt dabei, ist ein Ausspruch, der auf den ehemaligen tschechischen Präsidenten Václav Havel zurückgeht. Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht.
Schön.
Ja, belesen ist er, das wissen wir. Ja, da haben wir jetzt, das war uns aber klar von Anfang an, dass uns mit sowas überfahren wird.
Das schon, aber die Aussage an sich.
Nein, dafür darf man sich nicht entschuldigen.
Ich sag Prost.
Ja, ich sag auch, ich wollte gerade sagen, wir haben schon lange nichts mehr getrunken, zum Wohl.
Auf dem Prost, auf dem Wein.
Zum Wohl.
Also, der ist richtig gut.
Finde ich auch. Aber ja, ich wollte nur mal den Kontext haben. Also die nicht monetäre Berufung ist die viel größere oder viel schönere eigentlich als der Beruf an sich, in dem man sein Geld verdient. Kann man das so abschließen?
Genau.
Wenn ich dann vom Beruf auf Emotionen, auf Gefühle gehe, wie kann man oder wie gehst du als Priester, wo man doch etwa schwer mit Emotionen umgehen kann, im Sterbefall, im Trauerfall.
Auch wenn man heiratet.
Ich glaub, das, die Freude, das ist, das ist die Freude, oder bei der Geburt, bei der Taufe. Wie kannst du oder wie gehst du am besten mit Trauer, Wut oder Enttäuschung um?
Ich glaube, das Wichtigste ist einmal, dass du grundsätzlich Emotionen zulässt. Weil
auch öffentlich?
Das ist nochmal was anderes. Aber grundsätzlich, wenn ich beginnen würde, mich gegen Emotionen zu immunisieren, dann würde ich kalt werden. Und so quasi biblisch gesprochen, entschuldige, das muss jetzt sein, dann hätte ich ein Herz aus Stein und nicht aus Fleisch. Und deswegen muss man irgendwie Emotionen zulassen und darf sich gegen das auch nicht abschotten. Gerade so Emotionen wie Wut und Zorn muss man natürlich aufpassen, dass ich das nicht ungefiltert oder unreflektiert meinem Gegenüber hinwerfe, vor allem wenn das vielleicht aus einer komplett anderen Situation herauskommt. Aber ich würde es für gefährlich halten, wenn irgendjemand sagt, ich versuche mich von Emotionen zu isolieren. Was ich dann natürlich versuche, ist, mit meinen Emotionen so umzugehen, dass erstens dadurch keine negativen Energien, negativen Stimmungen entstehen und dass ich andererseits trotzdem meine Wege finde, dass ich das nicht in mich hineinfresse.
Hast du da ein Ventil?
Die Gemeinschaft, Freunde, Familie, Gebet.
Ich hätte jetzt 5 Antworten, wie er jetzt aus der Pistole geschossen gehabt. Da wäre weder die Glaubensgemeinschaft, die Freunde oder die Familie vorkommen beim Ventil.
Trotz allem, und ich meine, verzeih mir den Ausdruck, aber es ist einfach so, ihr seid ja auch nur Menschen.
Und ich glaube, das ist genau wichtig, dass wir eben nicht so irgendwie abgehoben oder sonst was sind. Natürlich gibt es diese Situationen, wo wir mehr sind. Also, aber diese Situationen merkt man auch und in diesen Situationen grenze ich mich auch bewusst von dem ab, was ich sonst bin. Deswegen habe ich auch in der Messe ein anderes Gewand an. Weil klar ist, deswegen steht auch im Messbuch bis aufs Wort und jede Handlung vorgegeben, was ich in dem Moment tue. Weil ich da mich nur Jesus zur Verfügung stelle, damit er da sein Werk an der Gemeinschaft tun kann. Aber in dem Moment, wo ich nicht vorne einmal dastehe, da versuche ich genauso einfach nur Zeugnis vom Leben mit Jesus zu geben, wie das jeder andere Christ, jede andere Christin auch tut.
Mensch sein und Mensch bleiben.
Hm? Ja.
Also, wenn jetzt meine nächste Frage so für mich formulieren würde und ich sage, gibt es Momente des Zweifels und wie bist du damit umgegangen, weiß ich schon von den vorherigen Antworten, was du sagen wirst.
Ja.
Weil es gibt keine Zweifel, es sind maximal Prüfungen oder Wegbegleitungen, die dir mehr die Augen öffnen und du sagst, welchen Weg du einschlagen kannst, willst, sollst und die Prüfung, um den Weg weiterzugehen.
Ja. Und natürlich brauchst du trotzdem Strategien, mit diesen Prüfungen umzugehen. Vielleicht nur ein Satz dazu. Freunde, Familie habe ich schon gesagt, aber was durchaus auch, was man vielleicht heutzutage nicht mehr so am Schirm hat, was ein Weg sein kann, mit einer Prüfung umzugehen, ist auch das Gebet. Und zwar Gebet, aber in einer Form mit, ich setze mich nicht irgendwo hin und versuche Gott zuzutexten mit meinen eigenen Themen, sondern mit dem, wie man das früher oft gemacht hat, dieses Versuchen hinzuhören. Also wirklich sich einfach in eine Kirche reinzusetzen, runterzukommen, still zu werden. Wie angekündigt ist, Gott kommt vorbei. Gott ist nicht im Sturm und er ist nicht im Feuer und er ist nicht im Donner. Und dann kommt ein ganz ein leises Säuseln und dann sagt er, ja, da ist Gott. Also umgelegt auf unsere eigenen Probleme, wann immer ich meinen Kopf so voll habe, dass ich ständig nur meine eigenen Gedanken wälze, dann wird das mich immer so zudröhnen, dass ich nie die Stimme Gottes höre. Das heißt, wenn ich ein Problem habe, wann ich vor einer Prüfung stehe, dann muss ich irgendwie versuchen, runterzukommen. Dann muss ich irgendwie versuchen, in so eine Form der Stille hineinzukommen, damit dann in diese Stille die leise Stimme Gottes hineinkommen kann. Weil Gott wird nie einer sein, der drüber fährt. Gott ist nie einer, der mit Bomben und Granaten reinfährt und sagt, das musst du tun. Sondern es wird immer der leise Ratgeber sein. Und wenn du nicht bereit bist, auf diese leise Stimme zu hören, wirst du die Stimme Gottes nicht hören.
Das ist wirklich so, wie du gesagt hast, hinhören. Die Irmi und ich machen das eigentlich wurscht, wenn wir auf Reisen sind. wir schauen uns doch immer wieder sehr gerne Kirchen auch an. Wir setzen auch immer wieder rein. Was wir auch wirklich sehr gerne machen, ist nämlich genau das: Stille, hinsetzen, zuhören. Mhm. Wirklich reinhören.
Aber Stephanus, passiert das bei dir automatisch schon? Ist es so ein Automatismus, wo du sagst, ich muss jetzt in mich gehen, muss reinhören, ich muss jetzt da meine sieben Sinne schärfen, weil ich einen Weg fühle, den ich gehen könnte? Oder ist es so, ich muss noch jetzt in mich gehen, ich muss jetzt hinsetzen und muss das machen? Oder ist es so ein Automatismus, wo du sagst, das passiert bei dir?
Das geht eines ins andere über. Aber im Endeffekt, wenn du dir alle großen geistlichen Lehrer aller Jahrhunderte anschaust, die sagen immer, ohne Übung geht's nicht. Und die große Kunst ist die, dass du selbst dann, wenn du eigentlich gerade nicht in der Stimmung dafür bist, weil du gerade auf 180 bist, weil dir gerade 100.000 Sachen im Kopf herumgehen, weil du weißt, ich sollte jetzt viel eher nur die 10 Leute anrufen, die ich brauche, damit das Pfarrfest morgen funktioniert, dich trotzdem hinzusetzen und sagen, ich weiß, ich kann nachlesen, mir sagen alle aus der gesamten Kirchengeschichte, dass das gut ist und ich mache das jetzt trotzdem, auch wenn ich gerade selbst davon nicht überzeugt bin, aber diese Konsequenz zu sagen, ich tue das jetzt trotzdem und dann funktioniert es auch. Also es ist immer dieses Ineinander von, es wird ein gewisser Automatismus, wenn man es übt, aber es braucht sehr wohl auch die Übung. Aber wahrscheinlich ist es mit, wenn man irgendwie trainiert oder Krafttraining oder was macht, auch nichts anderes. Da gibt es die Momente, wo es von selber geht und dann gibt es die Momente, wo du dich dazu zwingen musst und brauchen tust aber beides.
Aber das Urvertrauen ist gegeben.
Sicher.
Okay. Naja, da bin ich.
Wir sind im Jahr 2025. Wie motivierst du dich selbst auch, dass du sagst, wie bringst du die Jugend wieder in die Kirche?
Ich weiß nicht, ob das geht. Ich weiß nicht, ob ich die Jugend in die Kirche bringen kann.
Naja,
aber was ich weiß oder was ich versuchen kann, ist, Leute zur Freundschaft mit Jesus zu begeistern. Dass dann irgendwo sowas wie Kirche dazugehört, ist auch ein Teil davon. Aber ich glaube nicht, dass es funktioniert, wenn ich mich hinstelle und sage, du kriegst einen Zehner, wenn du da reingehst.
Ja, gibt es noch so rhythmische Messen? Also da war immer der Fan am Samstag bei uns am Abend, war der Kirchenchor, der war rhythmisch. Also das war so wie Gospelchor jetzt in Amerika zum Vergleich. Und das war die schönste Zeit für mich in der Kirche zu verbringen, weil halt auch, ich sage jetzt, der Modernernes als das Gelübde gesungen worden ist. Gibt es das heutzutage noch? War das vielleicht eventuell ein Weg, das aufzugreifen, um Jugend diese Kultur, die ihnen fremd ist, wieder nahe zu bringen?
Die Schwierigkeit ist, dass das, was für dich eine rhythmische Messe ist, für die heutige Jugend wahrscheinlich genauso unrhythmisch ist wie alte Gotteslobleder.
Ja, stimmt.
Also so Sachen sind einfach so unglaublich schnelllebig, dass das was ganz was Schwieriges ist. Das merkst du schon, wenn du dir irgendeine Homepage anschaust. Bilder, die 5 Jahre alt sind, wirken darauf einfach alt. Und so ist es halt mit allen diesen Formen auch. Natürlich, das sind Möglichkeiten. Es gibt Sachen, die da gut funktionieren. Es gibt in Frankreich die Ordensgemeinschaft oder die Brüder von Tissé, das ist eine Sache, die zirkt seit Jahrzehnten. So Sachen gibt es schon, aber es ist sicher nicht das Alleinige. Was für mich irgendwie entscheidend ist, ich halte mich da an unseren Ordensvater, den heiligen Augustinus, der hat einmal gesagt, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Und ich glaube, auf das kommt es an. Wenn ich meine Sache überzeugend mache, wenn ich das, was ich mache, authentisch mache, authentisch ist da, glaube ich, ein ganz wichtiges Wort, dann beginnen vielleicht durch das, was ich tue und was ich bin, nicht durch das, was ich rede, sondern durch das, was ich bin, andere nachzudenken.
Der Funke springt über quasi.
Bringt mir aber eigentlich zur nächsten Frage, und das ist genau das. René ist ja da Experte Social Media.
Ja. Facebook, Reels, Instagram. Du als begeisterter ITler, wie ich vorher erfahren habe, nutzt du so etwas? Bringt es was? Oder sagst du dir, mache ich, weil es alle machen und nicht, dass ich den Funken zum Überspringen bringe?
Es gibt Leute, die machen das und die machen das sehr gut. Ich für mich selber merke, ich habe nicht die Zeit dafür.
Also für die sind eigentlich diese ganzen Social Media Tools kein Thema?
Es ist eine Zeitgeschichte. Also ich habe es jetzt erst im Sommer wieder ein bisschen probiert mit Instagram. Und ich habe nach 6 Wochen wieder aufgehört, weil ich merke, das kostet mir zu viel Zeit, die ich gerade nicht habe. Es wäre natürlich spannend, da mehr zu tun, weil man über das auch ganz andere Leute wieder erreicht, weil ich da vielleicht ein Zielpublikum erreiche, das ich über die Kirche oder Pfarrbrief oder so nicht erreiche. Nur damit man das gescheit macht, damit die Sache was hergibt, da muss ich so unglaublich viel Zeit reinstecken, wo ich einfach gerade merke, die habe ich nicht.
Ist vielleicht was, was wir da mitgeben können jetzt, du hast ja eine relativ gescheite Pfarrsekretärin, die da ganz fit drin ist. Vielleicht sollten wir ihr da mehr Aufgaben geben in die Richtung hin. Wieso schaust du gerade so?
Social Media und du, das ist wie Sonne und Mond, das ist wie Himmel und Blau, Pommes und Fritz, also mir fallen jetzt nicht mehr Vergleiche ein. Und wenn wir da wirklich ein neues Zielpublikum für die Pfarre und für die Messe organisieren könnte, bin ich auch dabei und wir kommen einmal mit die Dutz und singen Halleluja.
Wir werden das besprechen.
Das ist sehr diplomatisch jetzt gerade gewesen.
Aber das mit dem Halleluja und den Dutz merke ich mir.
Bitte gern.
Schauen.
Ist auch in einem unserer Weihnachtsprogramme, die wir jetzt bei der Adventeröffnung gehabt haben. Und da kommt immer sehr stark mein Glaube durch. Und Weihnachten ohne Weihnachtslieder geht für mich gar nicht. Und auch nicht über den bekannten Christbaum und die Krippe drunter. Da bin ich ein richtiger Verfechter. Aber nutzt du, dass wir im Kontext bleiben, deine IT-Techniken oder dein Wissen für organisatorische pastorale Sachen für. Ich habe eine Wortmeldung, da springt die Irmi auf mit dem.
Gott sei Dank tut er das. Danke. Jetzt sage ich einmal Danke. Ich bin so froh, dass ich so einen versierten Computerfreak als Chef habe. Er erleichtert mir meinen Arbeitsalltag als Sekretärin mit seinen 1000 Excel-Listen sehr.
Und in Gottage dabei gehabt. Gott sei Dank und Stephanus. Also
Gott beiden. Sei Dank und Stephanus sei Dank.
Amen.
Mal jetzt wird ich rot.
Oh. Dass wir das einmal zusammenbringen.
Also Social Media abgegangen hat. Wir wissen, die Tabellen funktionieren. Excel ist super. Eine private Frage. Du fährst gerne mit dem Rad, mit dem Motorrad und du wanderst.
Ja, vielleicht muss ich da eines korrigieren. Das mit dem Rad ist mehr Wunschdenken als tatsächlich.
E-Bike vielleicht? Sollte man einen Spendenaufruf machen?
Nein, es scheitert weder an den Muskeln noch am Fahrrad, es scheitert an der Zeit und das wird mit dem E-Bike nicht unbedingt besser.
Also das ist dieser Ablauf dann wieder.
Ja, Motorrad hin und wieder, wenn es sich ausgeht, in den letzten Jahren sehr wenig. Also zumindest zum Pickel und Retour habe ich noch jedes Jahr geschafft, aber sonst.
Für mich ist es wirklich, und das Motorradfahren hat für mich ganz besondere Bedeutung. Ich habe mit 18 Jahren einen guten Freund verloren, bin dann nicht aufgestiegen auf ein schweres Motorrad. Habe vor 2 Jahren einen schweren Rückschlag in der Firma gehabt und der Mick hat einen Schlaganfall gehabt und hat leider sein Gehör verloren und hat seine Routine wieder durch das Motorradfahren retour bekommen. Das war besser wie jede Therapie, die erst nach 6 Monaten dann bewilligt worden ist. Aber meine Frage an dich, sind das für dich Momente der Erholung oder auch der Spiritualität, dass man sie wieder so zu sich ein bisschen findet?
Ich würde ganz allgemein sagen, wenn du in die Natur hinausgehst, nach Motorradfahren ist ja irgendwo in die Natur hinaus, und dir bewusst bist, dass das alles Schöpfung Gottes ist und dass egal wo du da unterwegs bist, dass eigentlich alles nicht reiner Zufall ist, sondern dass bewusst ist, gewollt ist, mit einem Ziel geschaffen ist. Und wenn dich das dann anleitet zum Staunen über die Natur, egal, ob du bei 120 km/h staunst oder wenn du auf 3000 Meter einen Schritt vor den anderen setzt, wenn dich das alles zum Staunen anleitet und dieses Staunen dich vielleicht auch zu einem Lob Gottes oder zu einem Gebet motiviert, dann fallen eigentlich Spiritualität und Erholung schon wieder irgendwie zusammen. Dann ist es das Gleiche, weil dann bist du in etwas, wo du dich geborgen fühlst und gleichzeitig weißt du, weil du dich geborgen fühlst, auch wem du dafür danken kannst, dass du dich geborgen fühlst. Und dann ist es irgendwie ein in sich stimmiges, großes Ganzes.
Und wem das jetzt gefallen hat, den sehe ich am Sonntag in der Kirche.
Das ist definitiv. Aber ich weiß ganz genau, wenn ich uns zwar anschaue, so wie wir zwei Vespa fahren, wir beten die ganze Zeit. Da bin ich mir 100%, um Gottes Willen war das eng.
Ich glaube, ihr fahrt ein bisschen anders als ich.
Ah, da bin ich mir nicht so sicher. Du hast gerade gesagt 120, du weißt aber schon, dass man auf der Bundesstraße nur 100 fahren darf, gell?
Ach so.
Der Pfarrer war auf der Autobahn.
Das glaube ich nicht. Ich glaube viel, aber das glaube ich nicht.
Das Pickel nach St. Pölten muss auf der Autobahn.
Nein, das glaube ich auch nicht.
Nein, es war im Großen und Ganzen ist die schönste Antwort für mich. Und wenn sich unsere Zuhörer und Ihnen auch abgeholt fühlen, treffen wir uns auf der Sonntagsmitte, 10 Uhr vormittags.
39.
39, schaut, hat sich verschoben. Wir gehen die 10 Uhr Mitte.
Aber jetzt ganz ehrlich, hast du wirklich diese Tage, wo du wirklich sagst, ich habe jetzt echt schlechte Laune?
Ja, natürlich gibt es.
Ich mag nicht. Und jetzt wirklich dieses, wie gehst du damit um, wenn du selber weißt, du musst aber funktionieren?
Zum Teil tust du genau das dann auch, wo du weißt, es geht halt jetzt nicht anders. Ich versuche dann, oder ich hoffe dann, dass das mein Gegenüber nicht spürt, dass es gerade einfach überhaupt nicht passt. Aber das gehört halt auch dazu. Ich bin nicht nur Pfarrer am Sonntag von 9.30 bis 11.30 Uhr, sondern immer, wenn mich wer braucht. Mhm. Und egal, wie es mir da jetzt gerade dabei geht. Und das ist dann schon, ich würde jetzt nicht sagen, das lernt man, aber das kommt mit der Zeit auch irgendwo mit der Erfahrung, dass du weißt, okay, in der Situation muss ich jetzt einfach da sein, da muss ich jetzt funktionieren, völlig wurscht, was sie bei mir gerade ausspielt. Und dann gibt es natürlich die anderen Situationen, wo das so nicht geht oder wo ich es mir vielleicht leisten kann. Und wenn ich mal merke, es geht was wirklich nicht und das ist jetzt nur ein Termin, der nicht so wichtig ist, den ich vielleicht auch verschieben kann, dann traue ich mich das auch schon, dass ich sage, du, das passt jetzt heute überhaupt nicht, machen wir das morgen. Und ich versuche dann, genau, an dem Tag irgendwie wandern zu gehen, rauszukommen. Mhm. Wenn es ist, mich irgendwo mit Freunden zu treffen, was zum Trinken gehen, was auch immer, aber einfach zu schauen, dass bei mir die Sachen wieder ins Gleichgewicht kommen.
Also mal das System einfach wirklich mal abschalten und mal sagen, jetzt Mensch sein,
muss auch drin sein.
Bringt mir eigentlich zum nächsten Punkt, wie gehst du eigentlich mit Einsamkeit um? Gibt es das bei euch? Wie gehst du da, und vor allem auch, wie gehst du damit um, wenn andere Leute jetzt auf dich zukommen und sagen, mit Einsamkeit? Also quasi dieses Thema Einsamkeit an sich, du kennst es oder gibt es das bei dir und wie gehst du auch mit anderen Menschen um, die damit kommen?
Ich glaube, dass das grundsätzlich zwei unterschiedliche Sachen sind. Mhm. Das eine ist, wenn es mich selber betrifft, und da gehe ich wahrscheinlich nicht anders damit um, als wie das jeder von euch auch macht, irgendwo in einer Beziehung. Also es kann ja auch sein, wenn du einen Partner, Partnerin daheim hast, dass es diese Momente gibt, wo du weißt, das kann jetzt mit dem, mit der nicht reden, sondern mit dem muss ich selber irgendwie fertig werden. Und dann gibt es andere Momente, wo ich genau weiß, jetzt kommen wir da gemeinsam besser durch und dann ziehen wir das auch gemeinsam durch. Im Endeffekt ist es bei uns in der Gemeinschaft genauso. Da gibt es auch die Mitbrüder, wo ich weiß, ich kann gerne am Abend noch auf einen Sprung vorbeikommen und wir trinken nur ein Bier oder ein Glas Wein miteinander und in dem Moment, wo man darüber redet, wird es leichter. Und es gibt andere Situationen, wo ich auch weiß, egal was der andere jetzt sagen könnte, das würde mir gerade nicht helfen, da will ich und brauche ich jetzt einfach die Stille. Also, aber ich glaube, das hast du in einer Beziehung oder in einer Partnerschaft genauso. Das ist das eine. Und das andere, wenn Leute mit dem zu mir kommen, dann springt natürlich bis zu einem gewissen Grad auch die berufliche Professionalität an in dem. Dann weiß ich auch, wie ich mit dem umgehe, weil da geht es dann nicht um mich, sondern da geht es darum, dass ich wo jemand anderem helfe. Und dann ist das immer noch mal was anderes, ob das jetzt was ist, was mich persönlich betrifft. Eben ohne mich da irgendwie immunisieren zu wollen oder was, aber es ist eine andere Ebene und da kommt dann natürlich auch ein gewisser Grad von Erfahrung rein. Da weiß man dann schon ein bisschen, wie kann ich der weiterhelfen, was kann man da tun. Was sind da Tipps, die ich geben kann? Wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ich bin einsam, ich kann nicht mit jedem, der einsam ist, selber bester Freund, beste Freundin werden, aber es gibt da dann schon auch Möglichkeiten zu helfen.
Aber ich glaube, das ist Bekämpfen der Einsamkeit. Nur wenn man unter 100 Leute ist oder mit 100 Leuten feiert, kann man genauso einsam sein.
Genau.
Wenn wir unsere Zweisamkeit feiern, mit dem Schweigen und den einfach den anschauen und jeder weiß, vielleicht, was der andere denkt.
Genau, aber da tragt die also so habe ich das jetzt da gesehen, da tragt die schon die Gemeinschaft durch.
Ja, absolut.
Finde ich großartig.
Aber eben auch Freunde und Familie.
Ja, klar.
Also das sowieso. Genau das, wenn ihr jetzt sagst, ihr trefft euch, sowas kenne ich auch.
Schön. Unglaublich. Also viele glauben das ja gar nicht, weil viele sagen, du bist vielleicht so einkasaniert, unter Anführungszeichen. Wirklich viele Freunde, wo ich auch darüber rede, oder wir haben gesagt, wir haben die jetzt als Gast, sagt, wie ist man da abgeschottet von der Umwelt. Ist das ist ja so ein Aber- oder irrwitziger Glaube, dass die sagen, na, da bist du eingesperrt, du darfst nicht raus, du hast genau die Tasse Brot und die Tasse Wasser und der Schaufel Brot und das war's. Weil halt so viele Klischees über den Laufe der Jahre entstanden ist.
Es gibt natürlich auch die Ordensgemeinschaften, wo es genauso ist, die eben sich dieses Schweigegelübde und dieses völlige Abgeschiedensein von der Welt auferlegt haben, die das als ihre Berufung sehen. Aber die sind halt dann nicht Pfarrer, weil das einfach nicht zusammengeht. Und bei uns ist, wenn man so will, das ist in unserer DNA, dass wir einfach herausgehen, dass wir unter den Leuten sein, sonst könntest du nicht Pfarrer sein. Und wir sind ein Seelsorgeorden. Bei uns ist jeder irgendwo Pfarrer oder Priester oder Seelsorger. Und deswegen muss es auch da mehr Flexibilität, mehr Offenheit, auch mehr Bereitschaft von der Gemeinschaft geben, dass ich einmal nicht bei einem Gebet bin, weil es in dem Moment gerade wichtig ist, bei den Leuten zu sein oder einen Podcast aufzunehmen.
Das finde ich großartig, dass du da bist. Das wollte ich immer schon mal sagen.
Ein großes Danke an dieser Stelle. Also wir haben jetzt das 7 Monate gerungen, dass er
Kennt ja man mal wieder anstoßen, oder?
Das hätten wir
schon lange nicht mehr gemacht.
Von wem ist der Pfarrwein?
Zum Wohl.
Einmal aus dem Stiftsweingut Herzogenburg.
Ja, Prost, liebe Leute. Kann man auch käuflich erwerben?
Bei uns und im Klosterladen?
Ja, ist hervorragend.
Zufällig. Er schmeckt wirklich gut.
Aber bringt mir eigentlich, um daran anzuknüpfen, gibt es eigentlich so Fragen und Vorurteile, mit denen du eigentlich immer konfrontiert wirst?
Nicht wirklich eigentlich.
Echt?
Also meine Frage ist eher, die Vorurteile sind immer was, das kommt, wenn Leute über wen Dritten reden, aber nicht so sehr im direkten Gespräch. Also was mir meistens begegnet ist, ist vielleicht im ersten Moment Überraschtheit, dann Interesse und Offenheit. Aber mir passiert das sehr selten, dass mir wirklich wer Vorurteil ins Gesicht knallt.
Klar, aber das haben jetzt
vielleicht haben die Leute Angst vor mir oder sind zu höflich oder was. Also, aber
mit jeglichem Respekt möchte ich jetzt behaupten, du bist eine sehr sympathische Person, aber keine, vor der man Angst haben könnte.
Na, definitiv nicht.
Na, sicher nicht.
Ich glaube, was man wirklich jetzt da schon rausgehört hat, ich glaube, man kann mit jedem Anliegen auch zu dir kommen.
Ja, selbstverständlich.
Ja. Also, liebe Podcast-Hörer und Rinnen, ab dem 16. Lebensjahr.
Ich glaube, also davor, jünger.
Nein, ich habe eine Auswertung gemacht. Ich glaube, ab 16 fängt es bei uns an, bis echt? 77.
Achso, von den Hörern.
Von den Hörern, von unseren jetzt. Also, wenn jemand dabei ist, sich berufen fühlt und irgendwelche Fragen, Antworten oder Wünsche hat.
Jederzeit gerne.
Unter
www.fahrer-herzogenburg.at.
Schau,
die E-Mail findest du meine E-Mail-Adresse, meine Telefonnummer, sogar ein Foto.
Bevor wir einen Sprung weitermachen, wie siehst du die Notwendigkeit der Kirche in der heutigen Zeit?
Also mir kommt schon vor, dass es bei uns ein gewisses Problem mit Vereinsamung gibt. Das haben wir eigentlich eh jetzt mit dem, was wir vorgesprochen haben, auch schon ein bisschen gehört. Und Kirche ist da doch irgendwo der Moment, der das Miteinander hochhält. Also das fängt ja eigentlich schon in der Bibel an, wann Jesus da durch Israel zieht, durchs Heilige Land zieht und seine Jünger vorausschickt in die Städte, in die er selber gehen möchte. Dann ganz spannend, er schickt die immer zu zweit aus. Also es gibt da nie die Situation, dass er irgendwo sagt, du gehst dorthin, sondern er sagt, geht miteinander. Und ich glaube, gerade in einer Zeit, wo wir doch Gefahr laufen, dass jeder nur mehr vom Handy pickt, dass vielleicht genau Social Media manchmal doch auch die Überhand nimmt, kann die Kirche eine Institution sein, die deutlich macht, dass doch dieses wirkliche Miteinander, dieses Face-to-Face doch auch einen eigenen Wert noch hat.
Also ihr tappt mir gerade, dass ich jetzt mir gerade bewusst werde, dass ich eigentlich wie zu selten immer in die Kirche gehe, ganz ehrlich. Ich war erst, weil ich Firmenpate sein durfte von meinem Neffen. Und wenn ich mich da ganz kurz zurückversetzt fühle, das Bewundernswerte an dieser Geschichte ist, du bist wieder in der Kirche, stehst in dem Schiff drin und der Pfarrer betet was und es ist wurscht, ist da, ob es der Friede sei mit euch sei oder das Vaterunser kommt, du weißt, was du sagen musst. Also in unserem Baujahr jetzt.
Ja, ja.
Und das ist so ein Automatismus, den du gelernt, gelebt und geliebt hast. Und das ist wurscht, ob das jetzt dann 40 Jahre nach dieser Schulzeit passiert ist. Das ist einfach da. Und da ist, wie du sagst, das ist auf einmal das große Miteinander. Und es ist wurscht, ob das die Pfarrerin St. Georgen in Horland oder in Herzogenburg ist. Du bist einfach gut aufgehoben.
Sogar wenn du in Amerika oder Australien bist.
Ja.
Ja, das ist im Endeffekt trotzdem eine Gemeinschaft, die ja weltumspannend ist.
Mhm. Spannend.
Spannend.
Und nicht nur weltumspannend, sondern das ist, glaube ich, das Zweite, was vielleicht noch einmal das bisschen mehr ist, verglichen mit anderen Institutionen, die es auch gibt, auch einen ganz langen Zeitraum umspannend. 2000 Jahre zurück. Und wer weiß, wie viele Jahrtausende noch in die Zukunft.
Also, und das ist da vor der Weihnachtszeit, liebe Hörer und Ihnen, vielleicht einmal kurz innehalten, tief durchatmen und für sich einmal wieder bewusst werden, was man ist.
Wer man ist?
Und wer man ist.
Genau.
Na, mit dem Pfarrer finde ich es sehr schön.
In der Runde.
Und auch in Runden, aber heute mit dir.
Das ist eine Frechheit. Das ist unglaublich.
Nein, jetzt muss ich mal was sagen. Ich glaube, wir sollten da ja, wieder mal.
Du brauchst jetzt nicht blöd auf meinen Bauch starren.
Was du machst. Schau, Prost.
Unglaublich.
Vorbei.
Klingt gut. Prost.
Noch immer wie ein Gaumen Kirchenleuten.
Ich habe nicht dumm gefallen, tu weiter.
Okay. Im Schokop. Deine lustigste Geschichte aus deinem Arbeitsalltag würde mich wirklich jetzt sehr brennend interessieren.
Gibt's lustige Geschichten? Hat man als Pfarrer eigentlich einen Spaß oder darf man als Pfarrer einen Spaß haben?
Ich glaube, die Jami kann das bestätigen. Wir haben sehr viel Spaß.
Definitiv.
Also das auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, gibt es ja das bekannt, wann wir genau das aufnehmen? vom Datum her, oder also darf ich jetzt sagen, wann diese Geschichte war, weil dann kann das ja, wieder genau datieren.
Kannst du.
Kannst also, du. Wir haben keine Geheimnisse. Wir sagen immer quasi im Monat vorher, dann wir live aufnehmen für das Folgemonat. Deswegen du auch im Dezember. Also du, bis Ende November quasi.
Wir strahlen es mit 1. Dezember aus.
Okay, weil ja. Du zur heiligen Weihnachtszeit sehr gut passt, haben wir gedacht.
Na, dann passt es eh ganz gut. Wir haben gestern den neuen Stadtwein von Herzogenburg gesegnet.
Schmeckt der so gut, wird euch auch?
Der ist wirklich gut. Also wenn ihr den irgendwo nächstes Jahr bekommt, bitte kostet unbedingt einmal. Keiner Luke hat euch was Tolles geleistet.
Du, gern Werbung
sollten
machen
dafür. Sollten wir wem einladen aus der Gemeinde?
Ja, können wir gern machen.
Von der Stadt. Ihr könnt sich bei uns melden. Wir können eine Bewerbung machen. Ja. Für Rot, Schwarz, Blau oder Grün. Wer mit der Flasche Wein kommt, der kriegt den Spot.
Wir machen.
Also im Endeffekt ist der Grünwettliner, glaube ich, doch der Bessere als der Schwarze. Aber
wir machen einfach eine Winzerstaffel.
Zum Beispiel, Kana Luki, Prost auf dich.
Großartiger Wein, haben wir gehört.
Ja, war sehr gut, bitte unbedingt kosten.
Zum Wohl.
Ja, und gestern am Abend, und ich weiß jetzt nicht, ob die Irmin das letzte Mal erzählt hat, aber sie arbeitet ja auch für die Bezirksblätter. Doch, ich glaube, das ist schon vorgekommen. Und damit hat sich ergeben, dass wir gemeinsam bei dieser Weinsegnung waren. Beide in der Arbeit, aber mit der unterschiedlichen Arbeit. Und ja, nachdem es bei einer Weinsegnung dann doch manchmal ganz geschickt ist, wenn man nicht selber mit dem Auto hinfährt und ich das im Vorfeld irgendwie mitbekommen habe, dass die EMR dort ist, habe ich gefragt, ob sie mit dem Auto hinfahren würde. Und das war natürlich gar kein Problem, weil die...
Sehr gerne.
Weil ich mich bei so Sachen immer auf meine Fahrsekretärin verlassen kann.
Konnte ja kochen.
Ma, das war lieb.
Schon, gell?
Ja.
Ja, sehr lieb, ja.
Und jedenfalls, wir haben uns ausgemacht, die haben mich heute mit dem Kirchenplatz ab und ich habe mich noch davor zusammengerichtet und haben mir gedacht, ah, das passt jetzt sehr gut. Die Wochen davor war ich bei der Generalversammlung der Landjugend, da habe ich immer den Niederösterreich-Anzug oder Niederösterreich-Anker angehabt. Ich habe mir gedacht, da passt jetzt einmal, ich nehme ein bisschen was anderes und habe mir einen Kalmuck angezogen. Ja, gehe dann raus und steige in das Auto ein und sehe kurz, die Irmi hat jetzt das Gleiche an.
Hat euch die Mama gleich angezogen?
Ja, nur habe ich kein weißes Kragerl gehabt bei meinem Hemd, gell?
Das ist natürlich ein Unterschied. Wir sind dann beim Kana rein und es waren dann noch nicht sehr viele Leute. Und wenn wir dann so richtig schön im Partnerlook auftauchen, naja, perfekt, jetzt kommen daher und die Frau Pfarrer.
Die Frau Pfarrer nämlich.
Ja, es hat alles sehr belustigt, wie das doppelte Lottchen da aufmarschiert ist, glaube ich, ja.
Und wir haben dann natürlich extra beim Gruppenfoto nachher geschaut, dass wir nicht nebeneinander stehen, damit es nicht gar so blöd ausschaut.
Das doppelte Lottchen.
Finde ich richtig lustig, wenn ich ehrlich bin. Aber ja, wir so packen es. Dürfen wir das Foto in die Shownotes reinpacken?
Wenn wir die Freigabe der Bezirksblätter bekommen?
Also von mir aus ja, sehr gerne. Wir sind ja recht fest drauf. Ne?
Ja, das Foto gibt's.
Okay.
Ja.
Na schau. Also das doppelte Lottchen in den Shownotes. Haben wir noch nicht gehabt, ne?
Nein, definitiv nicht.
Lieber Herr Pfarrer, wo siehst du dich oder vielleicht auch die Kirche in 10 Jahren und was motiviert dich? Oder sind das jetzt da zu viele 2 Fragen auf einmal oder kann man das pauschal beantworten?
Bleiben wir mal bei der ersten und die zweite, glaube ich, ergibt sich dann draus.
Okay. Ich habe mir nämlich das fast gedacht, darum...
Wo sieht man mich, wo sieht man die Kirche in 10 Jahren? Ich würde sagen, dort, wo wir gebraucht werden. Was das genau sein wird, weiß ich nicht. Wir haben jetzt gerade in den letzten 10 Jahren, wenn wir schon über die Technik vorher geredet haben, überlegt mal, was vor 10 Jahren alles war oder was noch nicht war. Was es da an technischen Geräten noch nicht gegeben hat, von einer KI war noch keine Rede. iPhones hat es, glaube ich, gerade schon gegeben. Facebook war auch schon irgendwie da, aber vor 20 Jahren waren wir alle nur auf StudiVZ, von dem redet heute keiner mehr.
Stimmt, da war ja noch.
Also überlegt einmal, wie schnelllebig unsere Zeit ist. Und ich habe keine Ahnung, was in 10 Jahren gebraucht wird. Aber wenn es wo gebraucht wird und wenn wir als Kirche, wenn ich als Pfarrer wo da sein kann, um in dieser Zeit dann dort das Übernatürliche, das Göttliche präsent zu halten, alleine durch das, dass ich da bin, dass die Leute nicht darauf vergessen, da gibt es mehr als das, was jetzt gerade da ist. Und da gibt es etwas, das vielleicht auch jetzt gerade uncool ist, aber trotzdem wichtig ist. Und da gibt es diese Freundschaft mit Jesus Christus, die alles das übersteht, was kurzlebig ist. Dann werde ich versuchen, da zu sein, um genau das präsent zu halten.
Aber kannst du dir vorstellen, dass das eventuell von einer KI auch abgeleitet wird und du die KI nur mehr unterstützt?
Ich weiß nicht, ob die KI dann auch einen Wein trinken können wird.
Und das zum Wohl bricht.
Zum Wohl. Das ist einfach großartig. Ich glaube, das war einer der besten Antworten, die wir jemals in diesem Podcast gehabt haben auf eine Frage, was motiviert dich?
Das war eine leere Flasche.
Ich weiß nicht, ob die KI jemals einen Wein trinken kann. Aber vielleicht wird es uns irgendwann einmal sagen, wie man besser machen kann.
Meine spezifische Frage, weil ich hab ganz viele solche Projekte an dich persönlich. Gibt es ein Herzensprojekt, das du in Herzogenburg noch umsetzen möchtest?
Darf es auch was völlig Banales sein?
Alles.
Ich würde wirklich gerne mal unser eigenes Klosterbier brauen.
Also wir können jetzt schon verraten, der Michi möchte auch Bier brauen. Das war in der Staffel, glaube ich, mit dem Herrn Beef and Burger, wo so ein Gespräch war.
Wir brauen ja, also der Stefan und ich brauen ja schon Bier. Wir sind ja beim Bier Nummer 5 angelangt, das jetzt da quasi im Gärtank liegt und vor sich hin brodelt. Wir machen ja das schon. Aber ich finde das so großartig, dass dieses Projekt, das wir zwei als Freunde machen in unserer Privatzeit, vielleicht irgendwann mal das Herzogenburger Stadtbier wird.
Das ist der Plan. Oder ja, das Projekt oder der Wunsch.
Ich weiß es nicht genau, aber irgendwie, ich habe jetzt überlegt, so Herzensprojekt, das ist einfach was irgendwie cool wäre.
Ich finde das auch. Ich finde, Herzogenburg braucht das.
Aber
Herzogenburg
braucht ein eigenes Bier. Bier Nummer 5 ist es.
Ja, nein, wir müssen, wir sind ja, was das betrifft, Wissenschaftler.
Also ist das wählerisch, weil es uns jetzt das erste schon verkauft.
Nein, wir sind Wissenschaftler. Wir müssen das quasi ausreizen.
Wir sind Perfektionisten.
Genau. Also
höhere Mathematik wieder angewandt, um der Gleichung zurechtzuwerden.
Alles gut bis jetzt und es muss nur noch besser werden.
Aha.
Da kann ich jetzt aber dazu sagen, dann sind wir wieder beim Thema Einsamkeit, weil wenn die zwei nur mehr Bier brauen, dann vereinsame ich.
Bitte, aber dann ist ja der Renino da, oder?
Wollte ich sagen, ich baue dir eine Fotolocation, wir machen eine Stange für den Frauenstudio, für ein Fotostudio, Fotoshooting oder für ein Ringshooting, whatever. Ihr mich unterstützt.
Ja gut, dann werden wir uns arrangieren, ne?
Ich glaube auch.
Passt. Ich denke mal, wir schaffen das.
Zum Trinken treffen wir uns dann alle wieder.
Und du dann nicht umeinander beim Bierbrauen huckst ja immer bei uns.
Nein, immer auch nicht.
Ja, aber viel, oft.
Nein. Zumindest, ja, zumindest übernehme ich das Taxi am Ende des Tages wieder. Ne?
Einer muss die Verantwortung
wie immer
tragen.
Ne? So. Eine muss den nüchternen Überblick behalten.
Du bist unser Regulativ.
Also sage ich jetzt auch, nächste Frage bitte.
Okay. Lieber Herr Pfarrer, wenn du dir etwas von deinen Pfarrmitgliedern oder der Gesellschaft wünschen könntest, was wäre das?
Dass wir es schaffen, dass wir einander wieder so zuhören, oder dass wir so miteinander diskutieren, wie das im Mittelalter zu seiner Hochform an den Universitäten praktiziert wurde. Also ich denke jetzt an die Hochscholastik, ich denke jetzt an Thomas von Aquin. Nur mit einem Beispiel. Einer stellt seine These in den Raum. Er gärt, was er sich denkt, zu welchem Thema auch immer. Sein Gegenüber hört sich das an, lässt ihn ausreden und sagt, und dann stellt sich das Gegenüber hin, fasst das zusammen, was der andere gerade gesagt hat, in eigenen Worten und endet, habe ich das richtig verstanden? Dann kriegt der andere nochmal die Chance zum Antworten und dann kommt erst die Replik drauf.
Wir haben eigentlich, glaube ich, in den Jahren einfach verlernt, miteinander wirklich zu kommunizieren. Ja, genau. René, wir kommen dem Ende immer
leider
mit also großen Schritten
entgegen. Ich wollte gerade sagen, ich bin heute von den Antworten so abgeholt und so.
Wir könnten das, glaube ich, den ganzen Abend weiterführen, aber wir müssen zu einem Ende kommen.
Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie wir in der Zeit liegen.
Macht gar nichts.
Es ist
völlig,
wurscht.
Völlig
es
egal.
Wer es hören möchte, hört.
Genau.
Also wir sind da schmerzbefreit.
Definitiv.
Es geht ja hier um diese Eigeninitiative, wo wir sagen, wir wollen mit unseren Gästen einen schönen Abend haben. Und das ist dir heute mit mir auf alle Fälle gelungen.
Ich glaube,
mit Michi, wenn ich auch schaue, unter dem ich muss ja sagen, weil es bezahlt wird dafür.
Nein, aber ich habe ja täglich, ich komme ja täglich fast in den Genuss.
Aber jetzt tue ich dich fast ein bisschen beneiden.
Naja, hättest du was Gescheites gelernt, hätte mich sagen. Ne?
Genau.
Ja,
also was hast du nicht gelernt?
Dass ich mit einem Pfarrer arbeiten darf.
Aber das hast du ja jetzt gerade gemacht, oder?
Ja, abgehakt schon. Nein, aber ich habe mich wirklich für mich abgeholt gefühlt. Du hast wunderschöne Antworten, die mir wieder ein bisschen die Augen geöffnet haben und vielleicht einen anderen Input in meinen Lebensweg in die andere Bahn gelenkt habe, wenn ich das so für mich formulieren darf. Aber wie immer, zum Schluss, dass wir jetzt nicht so wehmütig werden.
Bevor wir da hinkommen, auf jeden Fall von mir noch vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ist für mich ja auch eine neue Situation gewesen, aber ich habe den Abend auch bis jetzt sehr genossen und ich habe noch etwas im Glas. Ich hoffe, ihr
die
auch.
Ja, oh, können wir noch mal anstoßen.
Und das ist werden wir ja dann hoffentlich noch austrinken.
Wenn, deine Berufung einmal zu Ende ist, ich habe gute Kontakte zu Radio Niederösterreich. Du hast eine schöne Moderatorenstimme.
Definitiv.
Und da kann ich da vielleicht dann weiterhelfen.
René, dann tun wir einen Gefallen. die letzten berühmten 8 Fragen.
Lieber Herr Pfarrer, Herr Magister, Winter oder Sommer?
Winter, weil wir heute in der Früh so einen richtig schönen Reif gehabt haben und im Büro schon gesprochen haben, wie schön es wäre, heute wo auf der Piste zu sein.
Jetzt interessiert es mich, als Kind wollte ich werden?
Groß und gescheit.
Hast geschafft.
Ja, groß bin ich das, noch immer nicht.
Naja, hat funktioniert.
Ich mache weiter. Im Auto oder im Zug höre ich Musik oder Podcast zum Beispiel?
Nichts.
Nichts?
Weil ich die Zeit eigentlich nutze. Ich fahre nach Wien ganz gerne mit dem Zug. Ich bin auch stolz Besitzer eines Klimatickets. Ich nutze die Zeit im Zug, um einfach einmal meine Gedanken zu sortieren. Um, was ich vorher gesagt habe, runterzukommen, mal schauen, was passt, die Landschaft vorbeiziehen zu lassen und einmal bewusst mich nicht wieder mit irgendwas zuzudröhnen.
Also einfach nur hinzuhören auf die Umgebung und auf die Natur.
Genau.
Lieblingssong?
Ein Worship-Song geht vielleicht in Richtung rhythmischer Lieder, was wir vorher geredet haben. Here I am, Lord.
Werden wir in die Shownotes packen?
Nehmen wir rein, weil könnten wir vielleicht dann nehmen Halleluja dazu spielen. Wir könnten es probieren.
Schauen wir mal.
Rhythmische Messe. Oder bei der Motorradmai eventuell gibt es mehrere Veranstaltungen in der Kirche, wo wir reinpassen könnten.
Ja, zum Beispiel.
Aber auch für mich jetzt, glaube ich, zum klassischen Gottesdienst, wo man einfach nur Vater unser singt.
Aber dieses Here I am, Lord, auf jeden Fall mal zum Nachhören. Bei meiner Priesterweihe habe ich es gehabt, in dem Moment, wo dir alle anderen Priester, die da sind, war bei uns vor allem die Gemeinschaft, jeder die Hände auflegt und für dich betet. Währenddessen hat bei uns der Chor, der Singkreis Herzogenburg, das Lied Here I am, Lord gesungen.
Das finde ich großartig. Gefällt mir.
Schön. Das letzte Buch, das ich gelesen habe.
Hidden Figures von Margot Lee Shetterly.
Packen wir auch in die Shownotes.
Ihr kennt sicher alle den Film dazu, aber ich schaue dann nicht so gerne die Filme, ich lese eher die Bücher dazu. Das ist dieser Film über die Schwarzafrikanerinnen, die da unmittelbar nach dem Krieg im Prinzip der NASA geholfen haben, die ersten Menschen auf den Mond zu bringen.
Wahnsinnsfilm. Also wirklich, ich kenne es leider nicht, das Buch, ich kenne leider wirklich nur den Film, ja, aber es war der Film war wirklich großartig.
Und ich habe den Film eigentlich nicht kennt, ich habe nur so kurze Clips aus dem Film gesehen und habe mir dann gedacht, nachdem ich dann gelesen habe, dass der Film sogar nach dem Buch ist und nicht das Buch nach dem Film geschrieben ist, habe ich mir gedacht, okay, ich fange jetzt an, ich lese zuerst das Buch, dann schaue ich mir den Film an.
Wow.
Definitiv.
Mein Lieblingsplatz.
Je nach Stimmung, entweder dort, wo alle anderen auch sind oder dort, wo niemand ist.
Das ist Fuchs.
Schon, gell? Das ist was, es ist, da bist du überfahren. Das merkt man richtig, wie sehr man eigentlich überfahren werden kann bei solchen Antworten.
Ich denke mir jetzt, der Pfarrer sagt es, oben am Gipfel beim Edelweiß, beim Gipfelkreuz oder in der Sakristei, wenn er oben steht, nicht beim Altar, sondern auf dem Seitenschiff, wo die Sakristei, wo man noch runter gepredigt hat, wenn man höher war und für höheres berufen, na, da wo ich gebraucht werde, sagt er.
Dein Lebensmotto?
Oh, jetzt ist es kompliziert. Ändert sich immer wieder ein bisschen. Aktuell ist es gerade ein lateinischer Spruch von einem Jesuiten aus dem 16. Jahrhundert, der später dann auch in einem Dokument des Zweiten Vatikanischen Konzils vorkommt. In necessaris unitas, in dubis libertas, in omnibus caritas.
Das musst du uns jetzt übersetzen.
Im Notwendigen die Einheit, im Zweifel die Freiheit, in allem die Liebe.
Schön. Gefällt mir gut.
Dann ist der Abschluss, jetzt, glaube ich, gesagt, aber deine berühmten letzten Worte.
So long and thanks for all the fish.
Ja, großartig.
Ein großartiger Abschluss zu einem großartigen Abend. Liebe Hörer und Innen, mit einem Halleluja oder einem Amen, whatever. Danke, lieber Herr Pfarrer, dass du heute unser Gast warst.
Danke für die Einladung.
Großartige Geschichte. Irmi, dein Herzensprojekt, das darfst du.
Mein Herzensprojekt ist der 13. Dezember, die Punschhütte am Rathausplatz in Herzogenburg. Wir haben letztes Jahr schon ganz fleißig Kekse gebacken, die Schülerinnen und auch samt Verwandtschaft. 30 Kilo Kekse gebacken, diese dann mit freiwilligen Spenden an die Frau oder an den Mann gebracht. Und wir haben da über 2000 Euro Spenden gesammelt. Und diese Spenden sind dann an den Lichtblickhof gegangen, das ist ein Kinderhospiz. Und das war eben so ein toller Erfolg letztes Jahr und darum wollen wir das heuer wieder fortsetzen. Also die ersten Mädels haben schon gesagt, sie sind schon fleißig am Kekse backen. Also Kekse werden gesammelt und dann, wie gesagt, hoffentlich am 13. Dezember auch die Spenden dazu. Ein besonderes Zuckerl haben wir heuer, weil am Nachmittag um 15.30 Uhr werden uns für eine hoffentlich gute halbe Stunde sowas die Riding Dudes besuchen und werden ein paar schöne Weihnachtslieder spielen und singen. Gerne auch zum Mitsingen, einfach, dass eine gute Stimmung kommt. Und ich freue mich, wenn ganz viel vorbeikommen und mit uns eine schöne Zeit verbringen. Ein, zwei, viele Punsch trinken, sehr viele Kekse kaufen, spenden und ich darf dann wieder mit dem Michi zum Lichtblickhof fahren und die Spenden übergeben, weil es war einfach wunderschön voriges Jahr und ja, ist eine gute und wichtige Sache, denke ich mal.
Und wenn jetzt der Herr Magister Stephanus sagt, er kommt auch vorbei, dann singe ich mit ihm und mit Pascal Halleluja, mit der Gitarre.
Ich fürchte, da müssen wir nochmal über die Zeit reden, weil ich an dem Nachmittag nämlich auch die Messe bei uns im Martinsheim habe.
Okay.
Wenn es sich ausgeht, aber ja.
Da schau. Also 15.30 Uhr, wir werden vor Ort sein, wir müssen dann weiterziehen, weil wir in St. Pölten ein Projekt für arme Kinder unterstützen. Aber ich habe gesagt, für die Irmi machen wir das. Wir machen da einen Creature Ryan in Herzogenburg.
Du machst das nicht für die Irmi, du machst das für den Lichtblickhof.
Ja, und auch gleich noch ein Danke an den Robert vom Lastrada, weil der stellt uns diese Punschhütte zur Verfügung wieder.
Wir machen es für die Irmi, weil wenn die Irmi das nicht für den Lichtblickhof machen würde, dann hätten wir das nicht im Ganzen.
Nein, jeder macht es einfach für einen anderen.
Wir machen es für einander.
Wir machen es
für die Gemeinschaft, würde jetzt der Herr
ja, genau.
Schön gesagt. Schön gesagt.
Stephanus, ja. Ihr habt ja auch noch einen Pfarr-Advent am Kirchenplatz. Wann findet der statt?
Ja, am ersten Adventwochenende gibt es natürlich auch bei uns Programm. Der Singkreis, von dem ich vorher schon kurz geredet habe, die bei meiner Priesterweihe auch gesungen haben, werden am Freitag am Abend um 19 Uhr ein Konzert geben. Am ersten Adventwochenende. Samstag am Abend um 18.30 Uhr haben wir eine Adventkranzsegnung mit einem Ensemble der Stadtkapelle und am Sonntagnachmittag gibt es um 15.30 Uhr ein Gospelkonzert und am 8. Dezember, auch immer ein Fixpunkt bei uns in der Pfarre, am 8. Dezember um 17 Uhr der Motettenchor Herzogenburg mit seinem traditionellen Adventkonzert auch bei uns in der Stiftskirche und natürlich, ich kriege schon das richtige Zeichen da von der Seite gedeutet, nach allen diesen Veranstaltungen gibt es auch selbstgemachten Glühwein und Punsch. Und
wer
es braucht, einen Apfeltee oder so.
Es ist ein Apfelpunsch und ein Glühwein in Weiß und Rot, soweit ich weiß, und auch selbstgebackene Kekse.
Also ganz viel, alles was fürs Ohr, was für den Gaumen, insgesamt was fürs Miteinander und ich freue mich über jeden und jede, die dort sich.
Meine letzte Frage wäre, Herr Pfarrer, singst du gerne? Kannst du singen?
Ich singe gerne dann, wenn es keiner hört. Aber wenn was zum Singen ist, dann kann ich das auch.
René, 27.02.
Unsere erste eigene Live-Show-Podcast mit Michi, René und der Irmi, die wir fotografiert, in Saschas Artzone, verbunden mit einem Interview vom Sascha als Podcast und der Riding Dudes als Konzert, aber auch als Stadtapplaus-Pausenband. Kann man das so sagen?
Also ein Live-Konzert.
Live-Konzert aufs Podcast.
Oder wer uns zweimal live auf der Bühne sehen will, bitte kommt einfach vorbei. Wir versprechen wirklich, wir werden nur 20 Minuten blöd plaudern.
Oder 40.
Das glaube ich nicht.
Aber warum der Michi das jetzt sagt, wir machen jetzt da Winterpause.
Genau.
Wir haben in Jänner frei, weil wir uns von den Feiertagen erholen müssen.
Richtig.
Im Februar ist die erste Live-Show. Das heißt, es geht erst ab März dann weiter.
Genau.
Also wir haben jetzt da Zeit für die Familie, Zeit für besinnliche Tage, um uns wieder zu finden, um uns den Kühlschrank zu Hause zu füllen, um über den Winter zu kommen und vielleicht das eine oder andere Gute-Nacht-Gebet in den Himmel zu schicken und Danke zu sagen. Danke, dass wir das Leben leben dürfen, wie wir es wollen und können, kennen viele andere nicht. Und wir wünschen euch jetzt schon richtig eine schöne Weihnachtszeit, sinnliche, festliche Tage mit der Familie, mit Freunden und
Familie?
Den Liebsten, was man sich wünschen kann. Michi, ich komme zu dir vorbei auf
immer gerne.
Achtel Wein.
Da komme ich auch.
Und das Schöne gerne. Ist, wer den Podcast im Jänner vermisst, kann es jederzeit wieder anhören.
Genau. Stephanus, deine letzten Worte?
Die letzten.
Für diesen Podcast.
Ui, jetzt wird schwierig. Danke für die Einladung. War ein wunderbar feiner Abend und ich freue mich auf noch viele andere gemeinsame Abende mit euch und bleibt dabei. Ist coole Sache.
Vielen Dank, dass du da warst. René, du hast das schon ein bisschen vorweggenommen. Deine letzten Worte, wunderbar. Dann bleibt's bei mir. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, eine besinnliche Weihnachtszeit, genießt den Advent und bleibt lokal
und laut.
Schönen Abend.